Ich fange an mit einigen Mitteilungen. Mitteilungen für die Theologen. Das ist bei der letzten Sitzung ein bisschen untergegangen, aber das Tutorat für die Theologen findet statt in der Bismarckallee Nummer 22, Raum 2. Und wie ja letzte Woche gesagt, das Tutorat ist donnerstags von 2 bis 4. Und zwar ist es so, dass das nicht Pflicht für die Theologen ist, aber ich glaube, sie haben ja ein Interesse daran, so gut wie möglich abzuschneiden in der Prüfung. Insofern sind sie gut beraten, zu diesem Tutorat zu gehen. Sie sind ja schließlich hier an der Universität, um etwas zu lernen. Und wenn jetzt die Uhrzeit ein bisschen schwierig ist, der Tutor hat sich bereit erklärt, Herr Heller, um dann nach der Vorlesung in dem Raum hier voran sich mit Ihnen zu treffen, um eventuell dann eine andere Uhrzeit auszumachen. Ja? Also die zweite Mitteilung betrifft auch noch für die Theologen. Es gab einige Undeutlichkeit, ob die Theologen sich jetzt in der Liste eintragen müsste, also die Anwesenheitsliste. Und ich habe in der letzten Sitzung gesagt, nein, das brauchen Sie nicht, weil ich ja nicht weiß, wie das bei der Theologie mit Anwesenheit gehandhabt wird. Also bei den Philosophen ist es so, dass bei der Berechnung der ECTS-Punkte die Anwesenheit also mit berechnet wird. Und deshalb müssen Sie da natürlich auch dabei sein. Deshalb, dass diese Liste ausgefüllt werden. Nun habe ich verstanden, dass bei vielen Veranstaltungen der Theologie, vor allem in dem Magisterstudiengang, dass das auch so gehandhabt wird. Deshalb würde ich den Theologen raten, sich dann auch in der Liste einzutragen. Und wenn Sie das letzte Mal noch nicht gemacht haben, weil einige hatten mir gefragt und so war es mir aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen problematisch ist, dann tragen Sie sich einfach am Ende der Liste ein. Und wichtig ist Name, E-Mail-Adresse und Studiengang und dann setzen Sie Ihre Unterschrift. Also ich lasse diese Liste, die ist alphabetisch geordnet, immer am Anfang der Veranstaltung rumgehen und Sie machen dann kurz Ihren Paragraph oder Unterschrift in dieser Liste. Und Sie wissen, wie das mit Unterschrift ist. Das ist so ein persönliches Zeichen. Ja? Ich meine, darüber könnten wir auch mal eine Vorlesung abhalten. Aber das ist irgendwie ein Vertrag, den wir miteinander geschlossen haben, dass die Unterschrift persönlich ist. Okay. Bitte. Nun, nächste Woche, am Montag, das ist der 1. November, Feiertag, keine Vorlesung, kann man sich freuen. Die Tutorate finden aber statt, weil es ist ja nicht an dem Montag. Freut man sich vielleicht ein bisschen weniger. Aber auch immerhin. Ne? Gut, dann fange ich jetzt mit der Vorlesung wieder an. Also letzte Woche, wir sind dann gekommen bis 2 Typen von Wahrheit. Letzte Woche habe ich gezeigt, ziemlich ausführlich, dass das Thema der Kontroversen in der Philosophie starke historische Wurzeln hat, die bis in die Antike gehen. Wir hatten uns ja so einen Text von Aristoteles angeschaut. Und die in den Universitäten, die ja so ab dem 13. Jahrhundert errichtet werden, dass es in den Universitäten eine institutionelle Form gekriegt hat in der sogenannten Disputatio. Und ich habe auch etwas gesagt über die Idee hinter diesen Kontroversen oder Disputationes, dass die ausgehen vom Gedanken, dass bestimmte philosophische Probleme nicht gelöst werden können. Und ich habe dann einen Anfang gemacht, festzustellen, welche Probleme das nun eigentlich sind. Also nicht zu sehr konkret, also ist es Problem A oder Problem B, sondern strukturell. Um welche Type von Fragen geht es? Und in diesem Rahmen habe ich diese Unterscheidung gemacht zwischen zwei Typen von Wahrheit, also logische Wahrheit, ja, also könnte auch sein, immanente Wahrheit, weil logische Wahrheit ist ja die Wahrheit, die unabhängig vom Inhalt formal, an der Satzstruktur festgemacht wird, an der einen Seite, oder empirische Wahrheit an der anderen. Und natürlich, bei beiden gibt es Kontroversen, aber grundsätzlich könnte man sagen, dass da zumindest das Problem einer Lösung näher geführt werden kann. Also das Grundsätzliche, dass es Probleme gibt, die nicht gelöst werden können, das tritt nicht auf bei empirischen, weder bei logischen Fragen. Nochmals, wenn Sie mit einem Mathematiker reden, der kann Ihnen sagen, dass gewisse Probleme keine Antwort kriegen können. Aber dennoch kann man dort feststellen, welche Antwort näher an der Wahrheit ist als eine andere. Dasselbe ist auch bei empirischen Fragen. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, also ich versuche jetzt den eigenen Bereich von philosophischen Kontroversen, unauflösbare philosophische Kontroversen zu finden. Unsere Fragen, die sind also nicht empirischer oder logischer Natur, sondern fallen eine höhere Ordnung. Sie handeln über dieses logische oder empirische Fragen. Ja, und deshalb sind die natürlich von ganz anderen Standards abhängig als die empirische oder logische Fragen selbst. Das heißt, die philosophischen Fragen sind auf den ersten Blick nicht empirisch oder logisch. Der Gegenstand von, und jetzt komme ich mal mit, eine philosophische Behauptung, zumindest eine Behauptung, die dann philosophisch begründet werden kann. Also der Gegenstand vom Satz P2, ich glaube oder ich denke, dass hier ein Baum steht, ist ganz anders als der Gegenstand von Satz P1, hier steht ein Baum. Weil diese letzte Frage empirisch entscheidet werden kann, die erste aber nicht. Natürlich kann man P2 empirisch feststellen. Ich kann nämlich mal schauen, wer jetzt glaubt oder wer jetzt denkt, dass da ein Baum steht. Aber wenn ich die Behauptung aufstelle, ich glaube, dass hier ein Baum steht, dann ziehe ich einen Begründungszusammenhang, die ich selbst habe, um festzustellen, dass hier ein Baum steht, auf eine bestimmte Weise zusammen. Wenn ich denke, wenn ich sage, ich denke, dass hier ein Baum steht, dann gehe ich davon aus, ich kann begründet behaupten, dass hier ein Baum steht. Wenn ich sage, ich glaube, dass hier ein Baum steht, dann gebe ich an, also ich kann zwar Gründe anführen, bin mir aber nicht ganz sicher, dass. Das heißt, ich denke, dass hier ein Baum steht oder ich glaube, dass hier ein Baum steht, sind also Bemerkungen, die über empirische Sätze gehen. Und philosophische Kontroversen gehen nun über die Validität solcher Begründungsstrategien. Also, hier wird eigentlich vorausgesetzt, wenn ich sage, ich glaube, dass hier ein Baum steht, dass es so etwas als eine empirische Außenwelt gibt. Darüber kann man natürlich diskutieren, und da wurde in der Philosophie auch darüber diskutiert. Dass es so etwas als eine Außenwelt gibt, die dir begründet, also die dir zu der begründeten Annahme führt, dass hier ein Baum steht. Und das ist natürlich selbst, und darauf kommt es mir jetzt an, das ist natürlich selbst nicht empirisch zu fundieren, weil begründet gerade das empirische Sprechen. Man käme in einen Zirkel, wenn man versucht, die Begründung, dass es eine Außenwelt gibt, ja, zu begründen mit der Tatsache, dass es eine Außenwelt gibt. Ja. Ich habe schon öfters festgestellt, dass dieser Bereich, wenn man nicht gewohnt ist, sich darin aufzuhalten, ziemlich nebulös ist. Es ist aber, das habe ich auch in der letzten Vorlesungsreihe versucht deutlich zu machen, eigentlich der einzige Bereich, wo der Mensch völlige Herrschaft über seine eigenen Gedanken hat. Also, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Erinnern Sie sich noch, in der vorigen Vorlesung da ging es ja über die Natur der Philosophie. Und dann hatte ich dargelegt, wenn man so historisch schaut, was wird jetzt Philosophieren genannt, dann ist das eine Aktivität, die schon bei den alten Griechen als ziemlich suspekt betrachtet wurde, weil die ja nicht über die Dinge selbst handelte, sondern über das Sprechen über die Dinge. Und das Negative, das dem angehängt wurde, war, ja, weshalb beschäftigen Sie sich nicht mit den Sachen selbst, sondern nur mit dem Sprechen über die Sache. Also die Philosophie liefert eigentlich eine Begründung, weshalb es sinnvoll ist, auf diese oder jene Art und Weise über die Wirklichkeit zu sprechen oder sich auf diese oder jene Weise in der Wirklichkeit zu handhaben. Das ist also eine Reflexion, die hinterher nachgeschoben wird, eine Reflexion, wo eine Begründung geliefert wird, weshalb man sich so oder so benimmt, weshalb man so oder so denkt. Und natürlich, hier muss man gut aufpassen, diese Begründung fügt natürlich realiter zu der begründeten Sache selbst nichts hinzu. Wenn ich behaupte, dort steht ein Baum und ich versuche mich dann darüber zu gewissen, dass diese Behauptung auch wirklich wahr ist, indem ich sage, ich glaube fest und sicher oder ich denke fest und sicher, dass hier ein Baum steht, fügt es ja nicht zu der Tatsache, dass dort der Baum steht. Also das Nettoresultat ist genau dasselbe. Also der Erwerb findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und der Erwerb findet auf die Ebene statt, dass ich, und jetzt kommt's, im Falle einer Frage begründet reagieren kann. Also wenn ich jetzt, deshalb hatten wir auch in der letzten Vorlesung gesehen, dass Philosophie und Wissenschaft immer so zusammengeht, weil die Philosophie letztendlich über die empirische wie auch über die logische Wirklichkeit selbst sehr wenig zu sagen hat. Dieses Terrain wird von den Wissenschaften selbst abgedeckt. Aber wo es geht um das Begründen, sich auf diese oder jene Weise über die Wirklichkeit auszulassen, das ist ein anderes Geschäft. Und die Wissenschaften nehmen das ohne weiteres über von der Philosophie, so lange, bis ein Problem entsteht. Zum Beispiel in der modernen Physik, wenn es um Gegenstände geht, von denen man sagt, tja, sind das jetzt theoretische Konstruktionen oder empirische Gegenstände? Und da muss man sich mal fragen, hey, wie ist das genau, wenn der Mensch über die Wirklichkeit spricht? Ist es die Wirklichkeit, die die Begriffe bestimmt, oder sind es die Begriffe, die die Wirklichkeit bestimmt? Das sagt aber nichts über empirische Inhalte aus, sondern die Art und Weise, wie der Mensch damit umgeht. Und ich hatte ja gesagt, dass in diesem Bereich der Mensch völlig frei ist. Weil ich will jetzt nicht ein Plädoyer für Konstruktivismus halten, aber in der Begründungszusammenhang, also holen Sie gerade raus, was Sie wichtig finden, was Sie herausstellen wollen. Nun, ich habe ja gesagt, dieser zweite Bereich ist ziemlich nebulös, undeutlich. Vor allem müssen Sie festhalten, bevor wir jetzt weitergehen, ich versuche ja gerade herauszufinden, was die eigene Natur von philosophischer Kontroversen ist. Also wir stellen fest, dass es Kontroversen gibt, die dann eigentlich nie aufgelöst werden, die immer weiter in der Philosophie rumhexen. Und meine These ist, dass man das gut verstehen kann. Also was gerade das Typische an solchen Kontroversen ist, wenn man versteht, dass der Begründungszusammenhang selbst weder empirisch noch formal begründet werden kann, sondern dass diese Debatte gerade über solche Begründungszusammenhänge geht. Also ist jetzt die Frage, wie werden jetzt solche Begründungszusammenhänge fundiert? Ja, das heißt, man hat eigentlich in den philosophischen Debatten keinen absoluten Standard. Ja, natürlich, Philosophen versuchen einen solchen absoluten Standard sich zu erarbeiten. Aber darüber gehen gerade die philosophischen Debatten. Ob der Standard sinnvoll ist oder nicht. Und von dem Standard hängt natürlich alles ab. Aber diesen Standard kannst du also nicht mit den normalen, gängigen Methoden, um festzustellen, ob etwas wahr, unwahr, sinnvoll oder sinnlos ist, diese Kriterien kann man in jenem Bereich nicht anwenden. Also, in diesem philosophischen Bereich gelten also andere Regeln. Und weil sie weder formell noch empirisch entscheidet werden können, bleiben sie offen. Also wenn man das negativ formuliert, könnte man sagen, aha, es geht also in der Philosophie um Kontroversen, die nichts bringen. Oder es geht um Kontroversen, wo es keinen einzigen Schiedsrichter gibt. Also sind wir hier dann fast so im Bereich der Literatur oder der Religion? Da würde ich sagen, nein, es gibt sehr wohl einen Schiedsrichter. Aber diesen Schiedsrichter ist parteiisch und abhängig von der philosophischen Position, die man verteidigen will. Das, was ich jetzt sage, hört sich ganz relativistisch an. Ist es aber nicht, weil dieses Parteiische ja abhängig ist von dem, was man eigentlich will. Also wenn Sie eine Behauptung aufstellen und Sie werden aufgefordert, diese Behauptung zu begründen, dann schauen Sie natürlich immer, für welches Ziel setze ich diese Behauptung ein. Ja? Und abhängig von der Zielsetzung bauen Sie Ihre Begründung auf. Parteiisch heißt, dass man schaut, ob eine solche Begründungszusammenhang übereinstimmt mit dem gesetzten Ziel. Und deshalb, und das ist für einige Historiker der Philosophie ein bisschen kompliziert, aber ich werde im Laufe der Vorlesung genügend Beispiele geben, muss man eigentlich immer wissen, was zur Sache steht. Weil die philosophischen Begriffe selbst machen das nicht direkt deutlich. Sie müssen eigentlich immer wissen, was wird jetzt begründet und weshalb. Und dann müssen Sie schauen, also welche Argumente werden angeführt und ob diese Argumente also stichhaltig sind oder nicht, ausgehend von den gesetzten Zielen. Insofern kann man sehr wohl über philosophische Begründungszusammenhänge urteilen. Wie man das tun muss, das werden wir im Laufe der Vorlesung sehen. Wir müssen ja uns noch 14 Sitzungen beschäftigen. Wenn Sie ein Beispiel haben wollen, also wir haben gesehen, Philosophie beschäftigt sich mit Begründungszusammenhängen. Insofern haben philosophische Thesen dieselbe Natur wie Axiomata in der Mathematik. Das heißt, die werden gesetzt. Und die Begründung von Axiomata ist auch eine ganz andere als die Sinnvollheit von Axiomen. Es wird ja ganz anders festgestellt als die Sinnvollheit oder Wahrheit von jedwenen Satz innerhalb des mathematischen Systems. Weil die Axiomata ja ganz oben stehen, die haben quasi keinen Maßstab mehr überhalb sich. Und jetzt ist die Frage, wie werden in solchen Fällen die Axiomata also validiert? Also wie schaut man, ob diese Axiomata sinnvoll sind oder nicht? Man schaut, ob man durch die Setzung von gewissen Axiomata dort kommt, wo man gerne kommen will. Und wenn man merkt, dass das zu Widersprüchen führt, dann weiß man, hey, ich muss meine Axiomata ändern. Also die merkwürdige Tatsache, und das ist, weshalb die Philosophiegeschichte so ein bisschen schwierig zu greifen ist, weil es geht um prinzipielle Behauptungen, deren Gültigkeit sich erst im Laufe des philosophischen Projektes, sich im Laufe der Begründung zusammenhängt, zeigt. Also, um noch ein zweites Beispiel zu geben, Gesetz, wir wollen eine Mathematik aufbauen. Und dann fängt man auch nicht an, indem man erst sagt, okay, lass wir mal 5 Axiomata annehmen. Weil dann werden Sie eben die sagen, ja, wieso, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir beschreiben? Und abhängig davon wählt man seine Axiomata aus. Die Grundsätze. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel aus dem tagtäglichen Leben. In einer Gerichtsverhandlung ist es unheimlich wichtig, als Axioma anzunehmen, dass man ohne Ambiguität spricht. Anders kann kein Urteil gefällt werden. Aber in einem Haushaltskontext, abends beim Essen, also nimmt man dieses Axioma nicht an. Also die Konversation würde sehr stark darunter leiden, wenn Sie jedes Mal, wenn jemand eine Behauptung macht, sagt, aber ich will genau wissen, was Sie meinen. Also dann wird dieses Axioma nicht angenommen. Okay. Philosophische Debatten haben deshalb auf den ersten Blick etwas Sinnloses, wenn man nicht weiß, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Zugleich sind sie unheimlich wichtig, ob zwar manchmal ineffektiv, weil es hier über die Prinzipien unserer Überzeugungen debattiert wird. Also so sehen wir, also wenn Sie jetzt philosophische Kontroversen auf die Spur gehen wollen, natürlich, es wird unheimlich viel in der Philosophie diskutiert, also auf jede Seite eines philosophischen Werkes. Nicht alle Debatten sind aber richtig philosophische Debatten. Wenn Sie so mal also eine Daumenregel haben wollen, wo richtig philosophische Debatten auftreten, dann müssen Sie dort schauen, wo Leute sich unheimlich auffangen aufzuregen. Also wo Verurteilungen ausgesprochen werden oder direkt Verdammungen. Also insofern, ob zwar ich kein Anhänger von Marx bin, meine ich, dass das zum Beispiel ein Beispiel ist, wo man mal besser schauen muss. Weil offensichtlich hat er mit seiner philosophischen, also mit seiner Kritik an der Philosophie und Kritik an unserem Gesellschaftsbild auf eine Stelle gedrückt, die offensichtlich für uns unheimlich wichtig ist, weil ganze Volksstämme es wichtig fanden, das zu attackieren. Ich wähle deshalb immer Kontroversen aus, die genau sich in so eine spannende Lage befinden. Okay, es gibt noch eine Konsequenz von dieser Konstellation, dass es also unwichtig zu sein scheint, aber eigentlich es sich um Prinzipien handelt. Philosophische Kontroversen sind immer radikal. Sie sind immer radikal, gerade weil es hier um Sinn und Unsinn geht. Deshalb schließen philosophische Systeme sich gegenseitig aus. Also philosophische Systeme, die sich gegenseitig nicht ausschließen oder Debatte, wo es nicht um grundsätzliche Frage der Sinnvollheit oder Sinnlosigkeit von philosophischen Systemen geht, die handeln nicht über Axiomen, nicht über Grundsätze. Die sind eigentlich uninteressant. Okay, das gilt also fundamental auch über die Frage, was nun die Philosophie ist. Weil ich gehe jetzt natürlich aus von einer ganz bestimmten Auffassung der Philosophie. Also abhängig von der Auffassung der Philosophie hat man auch eine andere Auffassung über Kontroversen und beurteilt man die verschiedenen Positionen innerhalb einer Kontroverse anders. Also ich habe ja in der letzten Vorlesungsreihe meine Position über die Philosophie deutlich gemacht, das werde ich jetzt nichts mehr tun. Okay, jetzt sind wir bei Punkt 2, 3 und 2, 4. 2, 3, Philosophie, Literatur, Wissenschaft. Ich versuche jetzt, die Philosophie noch ein bisschen besser zu positionieren. Philosophie ist keine Literatur. Also ich habe ja vorhin gesagt, man könnte das meinen. Und begründeterweise, weil die Literatur entwirft auch also Weltbilder, hinterfragt auch Selbstverständlichkeiten. Das heißt, in der Literatur geht es auch über Normierungen und Frage von Sinn und Unsinn. Aber diese werden eher poniert. In literären Werken wird eine solche Position nicht rational argumentiert. Insofern hat ausgehend von unserer Fragestellung, haben die literarischen Produkte etwas von religiösen Texten. Aber bei der Philosophie ist das anders. Die Philosophie ähnelt eher die Wissenschaft. Das heißt, es wird rational begründet. Ich habe ja Philosophie, Literatur, Philosophie, Wissenschaft. Aber Philosophie ist keine Wissenschaft. Zumindest nicht im normalen Sinne. Sie fundiert Wissenschaft. Und hierin unterscheidet sie sich natürlich auch wieder von der Literatur. Jetzt 2.4, Philosophie, Logik, Empirie. Das haben wir eigentlich schon gesehen. Die Philosophie ist keine Logik, weil sie begründet die Logik. Und wenn Sie jetzt sagen, aber wie kann man eigentlich die Logik begründen? Die Logik ist doch selbstverständlich. Nein, so selbstverständlich ist das nicht. Und sicherlich nicht, wo es um Kontroversen geht. Sie wissen, es gibt ja eine gängige Logik, die zweiwertige Logik, wo jeder Satz entweder wahr oder unwahr ist. Und das hat ja als Konsequenz, wenn ich die Unwahrheit einer bestimmten Position deutlich gemacht habe, habe ich die Wahrheit des Gegenteils bewiesen. Und deshalb ist es in philosophischen Kontroversen eigentlich wichtig, eine zweiwertige Logik anzunehmen. Weil dann können Sie also Ihre Position damit begründen, dass Sie die Position des Gegners als eine sinnlose darstellen. Aber Sie wissen schon seit den ersten Anfängen der Logik, werden ja Fragen gestellt bei der Sinnvollheit einer exklusiven zweiwertigen Logik. Es gibt nämlich Bereiche, wenn man die besprechen will, man vielleicht gezwungen wird, Sätze anzunehmen, die weder wahr noch unwahr sind. Und jetzt brauchen wir nicht also in den tiefen Kellern der Physik abzusteigen. Es gibt andere Bereiche, also fast tagtägliche Bereiche, wo man das finden kann. Haben Sie eine Ahnung? Und ich deute jetzt ein bisschen auf Aristoteles, das ist ja der Begründer der klassischen Logik, der in einer seiner logischen Werke genau diese Problematik anschneidet. Und es gibt dann auch einige Forscher, die sagen, ja, hier liegen so die ersten Wurzeln einer dreiwertigen Logik. Also der Aristoteles stellt fest, dass... bitte? In der Tat, ja. Aussage über die Zukunft. Also... ich will jetzt nicht sehr ausführlich über verschiedene Wahrheitsauffassungen sprechen, aber gehen wir da mal von aus, wie Aristoteles, dass ein Satz wahr ist, wenn er den Tatsachen entspricht. Also der Satz, es regnet, ist wahr, wenn es tatsächlich regnet. Das heißt, von den Sätzen, die in Präsens gestellt sind, gibt es ja eine... Da gibt es ein Maß, um festzustellen, ob der Satz jetzt wahr oder unwahr ist. Nämlich das, was jetzt tatsächlich der Fall ist. Und Sätze, die im Präteritum stehen, also in der Vergangenheit, gilt dasselbe. Aber Sätze über die Zukunft, da ist es ein bisschen problematischer. Weil wenn Sätze über die Zukunft auch entweder wahr oder unwahr sein würden, was wäre dann eine Konsequenz? Ja?
Dann würde man die Zukunft ja schon sicher wissen und dann wäre es im Prinzip keine Zukunft
mehr. Ja, wäre alles notwendig. Weil wenn ich sage, okay, der Satz, dass Sie um 4 Uhr hier aus dem Vorlesungssaal rausgehen werden, ist entweder wahr oder unwahr. Nehmen wir mal an, dass er wahr ist. Ja, dann was auch in unserer Galaxie geschieht, Sie müssen dann hier um 4 Uhr rausgehen, weil der Satz ja wahr ist, dass quasi ein Sachverhalt schon irgendwie versilbert wird. Und wenn der Satz unwahr ist, dann was auch hier geschieht, Sie gehen um 4 Uhr nicht raus. Ja? Also das heißt, wenn man also davon ausgeht, dass es nur eine zweiwertige Logik gibt, hat das für unsere Auffassung über die Wirklichkeit ganz große Konsequenzen. Bitte?
Das ist ja letztendlich die Naturwissenschaft, die ja immer Voraussagen macht, die ja ihre Behauptung gar nicht überprüft, dass sie Voraussagen macht, was passiert mit Phänomen A und Bedingung B.
Die, also gut, dass Sie das jetzt anführen, weil hier sind wir also hier kommen wir in eine philosophische Debatte, weil eins, ich hatte ja vorhin gesagt, der Vorteil einer zweiwertigen Logik ist, dass man in einer Frage eine Sache entscheiden kann. Weil wenn die Möglichkeit wäre, nicht nur wahr, unwahr, sondern, und jetzt kommt die dritte Möglichkeit, weder wahr, weder unwahr, und wenn man nicht weiß, ob jetzt eine Sache wahr, unwahr oder weder wahr, weder unwahr ist, dann weiß man auch nicht, ob die Sache jeweils also in einer Debatte festgesetzt werden kann. Okay, das heißt, wenn Sie auf Erfolgskurs gehen wollen in der Beschreibung der Wirklichkeit, bitte keine dreiwertige Logik, sondern eine zweiwertige Logik. Das hat aber große Folgen für die Art und Weise, wie Sie die Wirklichkeit beschreiben müssen. Weil, wie er jetzt sagte, dann heißt es, dass alles notwendig ablaufen muss. Also die Debatte über die Logik, also die Logiker selbst, wenn die diese Frage stellen, sind wir jetzt gezwungen, eine zwei- oder eine dreiwertige Logik, die treten quasi aus der Logik und sagen, welchen Bereich wollen wir beschreiben. Und wenn Sie es jetzt wichtig finden, nein, wir betrachten uns selbst als freie Wesen, die also die Zukunft als Projekt haben, die Zukunft, die wir selbst gestalten, dann müssen Sie also eine andere Logik in Ihr System einbauen. Aber das müssen Sie dann philosophisch begründen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass das, was als selbstverständlich angenommen wird, ja, dass die Natur doch notwendig abläuft, abhängig ist von den Axiomen, die man gesetzt hat. Und vielleicht die Axiomen, die man setzen muss, um überhaupt uneindeutig über die Wirklichkeit sprechen zu können. Ja, und wenn man jetzt auf große Probleme stößt, muss man also schauen, hat das jetzt mit der Wirklichkeit oder unser Sprechen über die Wirklichkeit zu tun? Und das werden wir in der Sitzung heute wie auch in den kommenden sehen. Das ist meines Erachtens die basale philosophische Kontroverse über den Bezug Begriff Wirklichkeit. Ich meine, da werden die Grundsatzentscheidungen getroffen. Jetzt muss ich hatte auch hier nicht mein Zettel. Okay, also Philosophie ist keine Logik, sondern begründet Logik. Und das haben wir jetzt schon öfter gesehen, Philosophie ist auch keine empirische Wissenschaft, sondern fundiert empirisches Wissen. Und gerade weil sie fundiert, hat sie mit Logik und Empirie zu tun. Ja, also, aber in einem abgeleiteten Sinn. Also Logik und Empirie spielen eine Rolle, aber auf eine besondere Weise. Und damit bin ich jetzt auf Punkt 2.5. Also Begriff und Wirklichkeit, den Universalienstreit. Ich habe ja ein bisschen lange darüber nachgedacht, weil ich habe ja gesagt, die Philosophie bewegt sich in einen nebulösen Bereich, ja, weil der direkte Bezug zur Empirie und zur Logik nicht gegeben ist. Aber dennoch, gerade weil sie sprechen über die Wirklichkeit begründen solle, muss es ja einen Bezug geben zur Wirklichkeit. Ja, weil es macht ja natürlich Sinn, total keinen Sinn, über Begründungszusammenhänge zu sprechen, wenn man nicht weiß, worüber gesprochen wird. Und so müssen wir versuchen, jetzt, wir sind noch immer dabei, ein Lackmustest für philosophische Kontroversen rauszuarbeiten. Muss man sich quasi vor allem auf die Kontroversen richten, nicht die, also kein Bezug zur Sprechen über die Wirklichkeit haben, sondern die genau da ansetzen. Das heißt, Philosophie produziert nur Erkenntnis über Erkenntnis, sie ist deshalb immer hinterher, aber das bedeutet nicht, also das bedeutet nicht, dass sie abhängig ist von den faktischen Wissenschaften. Aber sie ist abhängig von Wissenschaft. Ich mache nochmal neu. Also wir haben ja festgestellt, die philosophische Kontroversen sind Kontroverse auf einem Metaniveau. Und jetzt versuche ich festzustellen, was ist der Bezug zwischen dieses erste Niveau und das Metaniveau. Nun, Philosophie ist Erkenntnis über Erkenntnis, wie wir das gesehen haben. Ich glaube, dass hier ein Baum steht. Also die Erkenntnis 1 ist, dass hier ein Baum steht. Und eine Reflexion über diese Erkenntnis ist die Behauptung, ich glaube, dass hier ein Baum steht, oder ich meine, dass hier ein Baum steht, oder ich weiß sicherlich, dass hier ein Baum steht. Okay, das heißt, es ist Erkenntnis über Erkenntnis, deshalb immer hinterher, die Philosophie rennt eigentlich hinterher. Sie ist abhängig, nicht von faktischer Wissenschaft, von diese oder jene wissenschaftliche Erkenntnis, sondern von Wissenschaft, also sprechen über die Wirklichkeit. Ich gebe mal ein Beispiel. Das Gesetz, das Nicht-Widerspruch-Gesetz, ist nicht abhängig von einem konkreten Gegenstand oder einem konkreten Satz, auf den dieses Gesetz angewandt wird. Ja, weil es gibt ja hunderte Sätze, worauf man das Nicht-Widerspruchsgesetz anwenden kann. Also es ist nicht abhängig von diesem oder jenem Satz, aber es ist abhängig von einem Satz. Wenn es keinen Satz gäbe, wenn es keine Behauptung gäbe, macht das Nicht-Widerspruchsgesetz ja gar keinen Sinn. Ja? Und das gilt auch für philosophische Probleme, die sich jetzt nicht auf Gebiet der Logik, sondern auf der Empirie beziehen. Das heißt, sie sind nicht abhängig von diesen oder jenen konkreten wissenschaftlichen Ergebnissen, aber sie sind insofern dennoch abhängig von Wissenschaften, weil man wissen muss, worüber gesprochen wird. Weil es kann ja sein, dass das Sprechen über Begriffe, wie das zum Beispiel in der Logik geschieht, ganz anders begründet werden muss, als das Sprechen über extramentale Gegenstände. Und es könnte sein, jetzt für die Theologen, dass das Sprechen über Geschaffenes ganz anders strukturiert sein muss, als das Sprechen über Nicht-Geschaffenes. Ja? Man hat deshalb neben Kontroversen über die Natur der Philosophie, das haben wir ja vorhin gesehen, auch Kontroversen über, wie man jetzt sinnvoll über Dinge oder wie man jetzt sinnvoll über Begriffe sprechen kann. Und dort findet man auch genuine philosophische Kontroversen. Und eine ist der Universalienstreit. Also im Universalienstreit geht es um den Bezug Begriff-Wirklichkeit. Universalienstreit, da ist das lateinische Wort Universale drin. Und Universale heißt übersetzt das Allgemeine. Und Begriffe, also jetzt wird es wieder kompliziert. Man kann verschiedentlich über Begriffe sprechen. Begriffe, jetzt mal ganz einfach aufgefasst, sind Zeichen, sind mentale Zeichen von extramentalen Gegenständen. Also es sind Dinge, wo jetzt aber nicht der Ding-Charakter eine Rolle spielt, sondern der Zeichencharakter. Also Begriffe sind Zeichen, mentale Vorgänge, die extramentale Sachverhalte oder Gegenstände repräsentieren. Ja, und deshalb muss man beim Begriff immer unterscheiden zwischen der Begriff selbst, also wenn ich einen Begriff von Philosophie habe, dann ist das irgendwie in meinem Kopf. Und bei Ihnen ist das auch in Ihrem Kopf. Insofern gibt es Gesetz, dass es hier 200 Leute in dem Raum gibt. Gibt es also 200 Begriffe der Philosophie, wenn man nur auf den Ding-Charakter des Begriffes schaut. Es gibt 200 Köpfe, also 200 verschiedene Begriffe von Philosophie. Okay, das ist die Außenseite. Aber jetzt schauen wir auf das Zeichen, den Inhalt. Und der kann, ob zwar es 200 verschiedene Begriffe von Philosophie gibt, realiter, kann intentionaliter, also dem Inhalt nach, das bei allen 200 genau dasselbe sein. Wie das Verkehrsschild, hier dürfen Sie nicht parken. Also es gibt vielleicht in Freiburg, sagen wir mal, 300 solche Verkehrsschilder. Aber die bedeuten alle genau dasselbe, dass man hier nicht parken solle. Ja? Insofern ist der materielle Gegenstand zu unterscheiden von dem Inhalt. Ja, und wenn wir jetzt über Begriffe sprechen, wenn ich das nicht weiter erläutere, meine ich immer, dass der Begriff als ein Zeichen. Nun, das Zeichen hat ja eine ganz andere Logik als das Bezeichnete. Also ich gebe immer das Beispiel, insofern haben Sie das schon öfters gehört, aber ich meine, wenn ein Verkehrsschild, das von Eisen ist, wenn ein Auto gegen dieses Verkehrsschild fährt, dann knackt das Verkehrsschild. Aber nicht der Inhalt. Der Inhalt bleibt genau dasselbe. Der ist von diesem physischen Angriff sozusagen gar nicht betroffen. Das heißt, die Bedeutung, die Intention des Schildes bewegt sich in einem ganz anderen Felde. Das ist schon eines. Zweites, wir hatten ja auch gesehen, es gibt vielleicht 200 verschiedene Begriffe von Philosophie hier, materialitär betrachtet, also oder realitär, obwohl der Inhalt genau derselbe ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, jetzt wird's verteufelt. Wie kann überhaupt etwas, das gleichzeitig in 200 verschiedene Köpfe sitzt, dem Inhalt nach genau dasselbe sein? Ja? Bitte? Ja. Ja. Ja, also es könnte doch sein, dass wir jetzt unsere Philosophie ist und dann kommt eine gewisse Definition. Ja? Und der Inhalt der Definition wäre dann bei uns alle genau dasselbe. Obwohl natürlich der Akt, in dem diese Definition gedacht wird, völlig individuell ist. Ja? Übrigens, wenn Sie mal nicht an der Philosophie denken, bleibt natürlich der Inhalt irgendwie bestehen. Der Inhalt ist nicht unabhängig davon, ob er gedacht wird oder nicht. Auch nicht, wie viele Menschen dem denken. Der Inhalt wird nicht kräftiger, wenn 2000 Leute den denken oder 200.000 Leute. Sehen Sie? Obwohl natürlich im physischen Bereich das mehr wird, wie mehr Menschen, wie mehr also faktische Begriffe es gibt. Aber der Inhalt ist davon nicht betroffen. Und diejenigen, die in dem letzten Semester bei Dr. Kotscher das Seminar über Averroes und Dietrich von Freiberg gefolgt haben, die wissen, dass gerade diese Reflexion über den Begriffe zu große philosophische Kontroversen geführt hat. Averroes nämlich zog aus der Tatsache, dass der intentionelle Gehalt von Begriffen bei allen Menschen dasselbe ist, ja, der Schluss, dass es für allen Menschen nur einen Intellekt gibt. Das ist die berühmte Unitas Intellectus These. Und ich behaupte mal so, sich mit dieser Kontroverse zu beschäftigen, so, ohne weiteres, ist ziemlich langweilig. Weil was muss man sich mit einer Kontroverse beschäftigen, die da im 13. Jahrhundert im lateinischen Westen also geführt wurde? Interessanter wird es, wenn Sie verstehen, auf welche Tragwelle diese Kontroverse eigentlich entstehen konnte. Nämlich darauf, dass man offensichtlich auf eine bestimmte Weise über den Bezug Begriff-Wirklichkeit nachgedacht hat, dass man auf eine bestimmte Weise über die Natur der Begriffe und über die Natur der Wirklichkeit nachgedacht hat. Also das, was ich jetzt sage, über was ein Begriff sei und was man so unterscheiden muss, ist an und für sich natürlich schon eine philosophische These. Natürlich, der Biologe oder Neurophysiologe wird mit ganz anderen Thesen kommen. Aber hier geht es um Begründen von Sprechen über die Wirklichkeit. Und darin müssen Weichen gestellt werden. Also welche Kraft kennen wir Worte zu? Und welche Kraft kennen wir Inhalte von Worten zu und durch welche Gegenstände werden Worte bewegt und durch welche Gegenstände werden Inhalte von Worten bewegt. Ja? Okay. Das ist also der Universalienstreit. Jetzt gebe ich mal einige Beispiele. Dann sehen Sie auch also Beispiele von Fragen, die grundsätzlich nicht gelöst werden können, aber die unheimlich wichtig sind. Zum Beispiel, müssen basale Begriffe des Denkens, also Grundbegriffe des Denkens, müssen die übereinstimmen mit basalen Bausteinen der Wirklichkeit? Also muss man im Denken isomorphisch denken? Muss man denken, okay, wenn ich über die Wirklichkeit sprechen will, muss ich ja über die Wirklichkeit sprechen. Heißt, ich muss mich anpassen an der Wirklichkeit. Also müsste eigentlich die Bausteine meines Denkens übereinkommen mit den Bausteinen der Wirklichkeit. Ja? Könnte man behaupten. Also wenn Sie gut zugehört haben, was ich vorhin gesagt habe, dann wissen Sie, aha, er ist wahrscheinlich nicht dieser Meinung. Weil du erst recht nochmal fragen musst, ob die Logiken des Sprechens über die Wirklichkeit, nämlich die Logik des Begriffs, ähnlich ist wie die Logik der Wirklichkeit. Ja. Kennen Sie zufälligerweise einen Philosoph, der grundsätzlich davon ausgeht, dass die basalen Begriffe des Denkens über die Wirklichkeit übereinstimmt mit den basalen Bausteinen der Wirklichkeit? Bitte? Ja, ich zögere ein ganz klein bisschen, weil die in der Tat, wenn man so im deutschen Idealismus kommt, ja, obwohl die Sache da ziemlich verquickt ist, weil die deutschen Idealisten sehr wohl wussten von der Problematik. Und zwar tritt die da auf und ich glaube, dass die auch an diesem Problem laborieren. Aber es gibt noch ein einfacheres Beispiel, so ein Schulbeispiel. Haben Sie eine Ahnung? Bitte?
Der junge Wittgenstein.
Zum Beispiel, ja. Und die also der sagen würde, dass die Struktur des Sprechens über die Wirklichkeit die Struktur der Logik ist. Die Struktur der Logik, also letztendlich geht die Logik nur, weil sie tautologisch ist. Und deshalb ist die Logik absolut transparent, kann sie die Wirklichkeit abbilden. Aber das hat dann natürlich zur Folge, dass die Bausteine in der Logik, also direkt, also die Bausteine der Wirklichkeit reflektieren. Um es mal ganz salopp auszudrücken. Es gibt aber noch ein Beispiel. Und den suche ich eigentlich. Bitte? Ja, in der Tat, ja. Plato. Weil Plato das Problem also eigentlich aufzieht, wie ich das gerade versucht habe zu sagen. Der würde sagen, hey, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, schön und gut, aber wie wissen wir, dass unser Sprechen also zutrifft? Und in seiner dialektischen Methode, also in seinen Dialogen, versucht er dann also die Aussagen über die Wirklichkeit zu finden, die nicht widerlegt werden können. Und geht dann davon aus, dass in dieser Aussage Definitionen der Dinge aufgedeckt werden, Definitionen, die eine reelle Entsprechung in einer Ideenwelt haben. Und also der Platon hat sehr gut gesehen, dass wenn du über die Wirklichkeit sprichst, du über die Wirklichkeit sprechen musst. Um es mal ganz verkürzt zu sagen. Und Sein Nachfolger Aristoteles hatte gesehen, dass man das in der Tat zwar einholen muss, dass wenn man aber dann das Sprechen über die Wirklichkeit an diese wirklichen Bausteine misst, wie wenn ich sage, A ist Mensch und B ist Mensch und beide sind Mensch, weil die also gemessen werden durch die Idee Mensch, dass man dann natürlich die Frage kriegt, hey, aber wie können beide Mensch sein, wenn die Idee Menschen in einer anderen Wirklichkeit sich befindet, als in einer konkreten Wirklichkeit? Und so sehen Sie, dass Aristoteles sagen würde, okay, man muss, wenn man über die Wirklichkeit spricht, zwar über die Wirklichkeit sprechen, ja, aber die Wirklichkeit hat eine gewisse Zusammensetzung. Es geht dann nämlich über vereinzelte Dinge und das musst du in deinem Sprechen mit einkalkulieren. Und er ist eigentlich der Erste, der deshalb eine klare Trennung macht zwischen die Logik der Wirklichkeit und die Logik des Sprechens über die Wirklichkeit. Und jetzt mal zurück zu dieser, der deutsche Idealismus. Eigentlich versuchen die, ich mache das jetzt mal ganz schablonenhaft, die versuchen jetzt diese beiden Positionen also miteinander zu verbinden. Die würde sagen, diese beiden Claims sind sehr gerechtfertigt, aber die können nicht so nebeneinander stehen. Die müssen also beide mit einbezogen werden. Das macht übrigens das auch sehr schwierig. Und deshalb ist es manchmal hilfreich, bevor man in diese Texte der deutschen Idealisten steigt, die Problematik gut zu kennen. Also was eigentlich philosophisch zur Debatte steht. Okay, jetzt haben wir also ein Beispiel von basalen Begriffen des Denkens übereinkommen mit basalen Begriffen der Wirklichkeit. Wenn Sie das nochmal zu Hause üben wollen, dann nehmen Sie mal ein basaler Begriff des Denkens, nämlich die Negation. Weil wenn ich jetzt, ich will jetzt hier diese Flasche denken. Jetzt gibt es eine relativ einfache Strategie, um diese Flasche zu denken, dass ich erstmal alles weghole, was nicht diese Flasche ist. Also ich sage, diese Flasche ist nicht Tisch, der ist nicht Stuhl, der ist nicht und so weiter. Das heißt, ich nähere mich dem Gegenstand, indem ich negiere. Aber diese Negation, das Nichts, hat seine Entsprechung in der Wirklichkeit. Das ist meines Erachtens das beste Beispiel, um deutlich zu machen, dass in dem Denken man ganz andere Kapriolen, also ganz andere Bewegungen machen kann als in der Wirklichkeit. Also im Denken kann man einfach verneinen. In der Wirklichkeit ist das ein bisschen schwieriger. Okay. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wir hatten gesehen, ob basale Begriffe des Denkens auch übereinstimmen müssen mit basalen Bausteinen der Wirklichkeit. Da kann man sich fragen, was ist jetzt ein basaler Begriff? Ist Sein oder Seiendes ein basaler Begriff? Man könnte sagen, ja, weil alles, was ist, von dem kann ich Seiendes aussagen. Aber gibt es Sein als solcher auch in der Wirklichkeit? Also was ist eigentlich Sein? Also kann man das sehen? Weil wenn ich spreche über das Sein des Stuhls, dann spreche ich über den Stuhl. Also wenn ich sage, Sein ist der meist fundamentelle Begriff, wie zum Beispiel Hegel das macht in Anfang seiner Logik, geht es dann um eine Denkkategorie oder um etwas aus der Wirklichkeit? Also, wenn Hegel sagt, also die Philosophie muss mit dem Sein anfangen, dann könnte das problematisch sein, aber man könnte sagen, hey, wieso fängst du mit dem Denken an, wenn du über die Wirklichkeit sprechen willst? Ähnliches gilt, das werden wir später noch sehen, für solche metaphysische Kategorien wie Wesen. Okay, also wie gesagt, hiermit sind wir in der Kontroverse über die Universalien, die Allgemeinbegriffe. Und das ist die meist fundamentelle philosophische Kontroverse, die es gibt. Weil natürlich, wenn man begründet, ob Sprechen über die Wirklichkeit sinnvoll ist oder nicht, muss man zumindest in diese Problematik Begriff Wirklichkeit Stellung beziehen. Aber es gibt auch noch andere Kontroversen, also ganz andere. Zum Beispiel, und ich gebe zu, das hört sich ein bisschen exotisch an, die sogenannte Kontroverse über die Ewigkeit der Welt. Also eine Kontroverse, die vor allem in islamischen und in christlichen Kontext gespielt hat. Also Sie wissen, da geht man davon aus, dass das Universum, also die Welt, durch ein erstes Prinzip hervorgebracht ist. Und um dieses Hervorbringen, also sagen wir mal poetisch zum Ausdruck zu bringen, sagt man, die Welt ist in der Zeit geschaffen. Sie ist nicht ewig. Also die Welt ist aus einem freien Beschluss des ersten Prinzips hervorgegangen. Um das hervorzuheben, sagt man dann, sie ist in der Zeit geschaffen. Also das erste Prinzip oder Gott war nicht gezwungen, die Welt zu schaffen. Und die Welt ist auch nicht irgendwie ein etwas, das immer mit Gott zusammengeht. Nein, man hatte erst Gott und nachher kam die Welt. Also das Zeitliche wird dann eine Chiffre, um die Abhängigkeit deutlich zu machen. Also Sie verstehen ein bisschen die Konstellation. Und die Frage ist jetzt, wie begründet man ein solches Sprechen und welches Sprechen über die Wirklichkeit lässt grundsätzlich nicht zu, eine solche Betrachtung der Wirklichkeit zu haben. Nun, diese Kontroverse, die ist, wie gesagt, im islamischen Bereich und im christlichen Bereich also bis aufs Messerschärfe geführt worden. Und das Interessante ist, keiner der Autoren, ich sag mal keiner, also die meisten dieser Autoren, die würden nicht verneinen, dass das Universum abhängig ist von dem ersten Prinzip. Aber die würde sagen, du kannst es nicht also durch das Hervorheben einer zeitlichen Schöpfung also im Mittelpunkt stellen. Und ich entschuldige, dass ich jetzt noch ein bisschen allgemein rede. Ich versuche mich selbst in eine gute Position zu bringen, damit ich Ihnen die Kontroverse erläutern kann. Und ich versuche so zu tun, damit Sie das, was da spielte, auch leicht auf moderne Diskussionen übertragen können. Also diese Kontroverse ist grundsätzlich eine Kontroverse, wie man über das Universum sprechen muss. Und was stand hier eigentlich zur Debatte? Ob die Sprache, also die Wissenschaftstheorie, die Axiomen, die man verwendet, um über Gegenstände innerhalb des Universums zu sprechen, ob man diese Logik auch, also diese Art des Sprechens, auch anwenden kann, um über das Universum als Ganzes zu sprechen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich muss noch etwas hinzufügen. Diese Kontroverse ist eine Kontroverse, die vor allem im aristotelischen Weltbild entstanden ist. Und im aristotelischen Weltbild ging man davon aus, dass die Prinzipien, mit denen man über die Wirklichkeit spricht, durch empirische Wahrnehmung entstehen. Und so sagt man auch, okay, wir nehmen wahr, dass immer etwas aus etwas anderem entsteht. Also wir haben noch nie etwas gesehen, das zack, aus dem Nicht entstanden ist. Also jeden Gegenstand hat eine Ursache. Und deshalb gilt als Axiom aus dem Nichts nichts. Also, ich muss das nochmal wiederholen, weil das grundsätzlich ist. Also wenn man, ich habe gesagt, das ist eine Regel, die aus der empirischen Wahrnehmung kommt. Also man stellt immer fest, dass jedes Ding aus einem anderen Ding hervorkommt. Und diese Wahrnehmung versucht man dann in eine allgemeine Regel zu formulieren, aus dem Nichts nichts. Diese Regel gilt auch bei christlichen Denkern wie Albertus Magnus und Thomas von Aquin als ein Grundsatz. Ich will jetzt noch mal eine Stufe tiefer gehen. Verstehen Sie, weshalb das in der Physik ein Grundsatz sein muss? Also der Satz aus dem Nichts, nichts. Also dass nichts aus dem Nichts entstehen kann. Oder umgekehrt, dass alles eine Ursache hat. Weil Sie könnten sagen, hey, warte, der Stachel liegt gerade darin, dass man aus der Wahrnehmung versucht, eine allgemeine Regel aufzubauen. Und das ist gegen dem Induktionsprinzip. Also das ist eigentlich Induktion und wäre als solche nicht zulässig. Aber es spielt noch etwas anderes und das ist eigentlich viel wichtiger. Weshalb man unheimlich an diesem Prinzip festhält. Sehen Sie das, was der Grund ist? Bitte?
Ja, ich wüsste sonst nicht, wie man zum Beispiel physikalische Gesetze formuliert.
Ja. Also gesetzt. Sie würde dieses Prinzip nicht annehmen. Sie würde sagen, okay, einiges entsteht aus etwas und einiges entsteht aus nichts. Jetzt ist meine Frage, wie würden Sie in Ihrem Wissenschaftsgebilde diese Sache aufnehmen, die aus dem Nichts entstanden sind? Die haben nämlich keine Ursache, die haben keinen Namen, die sind irgendwie nichts. Also in der Wissenschaft ist es so, dass Dinge gegriffen werden, indem sie in Kontexte eingemauert werden. Aber wenn Sie jetzt sagen, ein Ding hat keinen Kontext, ich würde es Ding nennen, da würde ich sagen, nein, aus dem Nichts. Es kommt nicht, Sie können es nicht greifen mit Ding, weil dann wären es irgendwie hervorgebracht durch, könnte man vermuten, dass es hervorgebracht wäre durch Ursache, die Ding-Charakter hätten. Also wenn es aus dem Nichts kommt, ist es wirklich aus dem Nichts. Du kannst also keinen Begründungszusammenhang anführen. Insofern sind Wissenschaftler, denken Sie auch, was ich gesagt hatte, wo es ging um diese zweiwertige Logik, ist es fast trivial. Fast trivial, dass ein Wissenschaftler an diesem Prinzip festhält. Und Sie können von einem Wissenschaftler nicht verlangen, dass er dieses Prinzip aufgibt.
Ja? Ich weiß nicht, ob heute ein Physiker das noch so sagen würde. Also ich meine, Hawking hat in seinem letzten Buch gerade behauptet, dass die Quantenphysik entstanden ist.
Ja.
Also das gilt sicherlich für die newtonsche Physik, aber für die Quantenphysik und für die moderne Stringtheorie gilt das zum Beispiel nach den Physikern, die heute die Mehrheit bilden, nicht.
Ja.
Die würden dieses Kausalitätsprinzip also auch als Prämisse wieder einführen, aber nicht sagen, das ist einfach stringent jetzt für die gesamte Physik maßgeblich.
Also danke für diese Frage. Ich hoffe, dass Sie sie gehört haben. Es wurde gesagt, ja, aber es gibt doch heute so physische Überlegungen, die deutlich machen, dass man nicht so einfach über Verursachung sprechen kann. Und jetzt wäre meine Antwort, hey, das ist jetzt eine empirische Feststellung. Wir bewegen uns aber auf dem Niveau der...
Keine empirische Feststellung. Genau das ist ein...
Ja.
Es kommt darauf an, welche Physik man, ob man die
ja.
Klassische Physik nimmt, also die newtonsche Physik, die spricht von Determinismus, oder ob man die Quantenphysik nimmt, die natürlich auch Modellcharakter hat, aber auch Prämissen hat, die nicht empirisch sind. Quantenphysik ist nicht... Da sind Axiome drin, die nicht rein empirischer Natur sind.
Ja, aber muss man hier zwei Niveaus unterscheiden. Das, was ich gerade spreche, und wenn ich sage, dass also kein Wissenschaftler dieses Prinzip aufgeben wird, ist, bewegt sich auf dem Niveau der Begründungszusammenhänge. Weil wenn du das Prinzip aufgibst, gibst du gleichzeitig auf, dass du dein Sprechen überhaupt begründen kannst. Weil du dann eigentlich angibst, ich kann immer etwas sagen, ohne jedwede Grund. Also wenn man sich auf dem Niveau des Begründens begibt, muss man eine gewisse Logik annehmen, dass es sich auch begründen lässt. Und wenn ich sagen würde, also aus dem Nichts könne etwas entstehen, dann können Sie während einer Debatte immer, wenn Sie in Bedrängnis kommen, auf einmal sagen, hopp, das haben wir gerade noch nicht gesehen, weil es aus dem Nichts gekommen ist, aber es gibt noch eine Tatsache, die Sie leider mit einbeziehen müssen. Und wenn ich dann sage, aber wo holen Sie die her? Dann sagen Sie, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, Gesetz, ich würde behaupten, dass, ich gebe mal ein dummes Beispiel, dass jeder Kreis rund ist. Und Sie würden dann irgendwie mit einem Kreis kommen, der nicht rund ist. Also etwas, was ich noch mal gar nicht verstehen kann. Und Sie würden sagen, also ich widerlege Ihren Satz mit diesem Kreis. Und dann sage ich, ja, wo haben Sie den her? Und dann sagen Sie, ja, aus dem Nichts. Und dann sage ich, ja, aber entschuldige, ich verstehe den total nicht. Und dann sagen Sie, ja, das verstehe ich wohl, dass Sie das nicht verstehen, weil es aus dem Nichts kommt. Also Sie können hier gar kein Argument anführen, das deutlich macht, weshalb es sinnvoll oder sinnlos ist, zu sprechen über einen viereckigen Kreis. Insofern, wenn Sie diese Tür öffnen, dann kriegen Sie einen Wurm in Ihrem System, der das ganze System auffrisst. Ich hoffe, dass Sie das sehen. Okay, gut, das haben wir dann, das sehen wir dann. Also das heißt, dass, warte, ich hänge mal, damit Sie gut verstehen, was ich meine. Und wenn Sie mal betroffen sind, dass Sie wissen, dass der Hintergrund ein philosophischer ist. Manchmal ist es so, dass bei mir dann in der Sprechstunde ein Student oder eine Studentin kommt und die sagt, ja, ich habe meine Hausarbeit nicht rechtzeitig abgeben können und dann wird eine ganze Geschichte erzählt. Und dann sage ich immer, ja, wenn Sie mir diese Geschichte erzählen, kann ich Ihnen nur Recht geben. Weil offensichtlich Sie die Gründe angeben, weshalb diese Hausarbeit später geschrieben worden ist. Und diese Gründe sind einfach Tatsache. Ich kann nichts dazu sagen, dass in der Tat, wenn das so ist, dann ist die Hausarbeit später geschrieben. So what, wäre dann die nächste Frage. Also, bin ich bereit, diese Gründe als valide Gründe anzunehmen oder nicht? Und jetzt muss ich dann wieder schauen, was ist das höhere Ziel oder das Ziel? Das Ziel war, und dann sage ich, nein, wir hatten das und das verabredet. Und wenn Sie dann sagen, ja, aber ich habe Ihnen doch gerade gesagt, wie es dazu gekommen ist, dann spielen wir also auf zwei verschiedene Niveaus. Ich kann natürlich die Tatsachen, die dazu geführt haben, dass diese Hausarbeit später geschrieben wurde, die kann ich natürlich nie verneinen. Und wenn ich mich in eine Diskussion darüber einlassen würde, wäre natürlich ziemlich dumm. Ja? Also deshalb muss ich dann direkt sagen, okay, das war aber nicht die Absprache. Und dann wird natürlich geweint, weil die andere Partei mich natürlich in ein Gebiet zwingen will, wo die andere Partei notwendigerweise gewinnen wird. Verstehen Sie? Und so ist es auch, dass die Debatte über die Ewigkeit der Welt war eigentlich eine Debatte über die Alleinherrschaft einer gewissen Beschreibungsweise der Wirklichkeit. Und wenn Sie das also im 13. Jahrhundert, nachdem Aristoteles an der Universität von Paris rezipiert wurde, brennt diese Debatte los und die Magister der philosophischen Fakultät würde sagen, ja, aber warte, wir sind als Physiker, also Philosophie war Logik und Physik, die würde sagen, als Physiker sind wir gezwungen, die Wirklichkeit so zu beschreiben. Für uns hat ein zeitlichen Anfang des Universums keinen Sinn. Wenn Sie das von uns verlangen, da können wir unseren Laden schließen. Und interessant ist, dass das verstanden wurde. Also man hatte gemerkt, ja, verdammt, ja, in der Tat. Dennoch sagen die Theologen, ja, aber wir haben noch ein zweites Anliegen. Wir glauben nämlich, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Und jetzt stellen wir fest, dass also eine bestimmte Beschreibung der Wirklichkeit uns nicht zulässt, dieses Glauben zum Ausdruck zu bringen. Und die Debatte geht dann darüber eigentlich, ob man jetzt also die eine oder die andere Beschreibungsweise also so autorisieren darf, dass die über die andere urteilt. Und zweitens spielt auch noch eine Rolle, dass man sagte, ja, aber verwirrt jetzt diese physische Beschreibungsweise nicht diejenigen, die gläubig über die Wirklichkeit sprechen wollen, weil die könnte meinen, dass das die einzige wäre. Ja? Also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich gehe nachher weiter, ich hänge mal eine kleine Fußnote an, damit Sie die Relevanz sehen. Ganze Debatte, die heute geführt werden über Unsterblichkeit der Seele und so und ob es einen Gott gibt und so, sind deshalb meines Erachtens also oft sinnlose Debatten, weil die geführt werden ausgehend von Prämissen, die ja schon von vornherein das Resultat ausschließen. Also wenn ein Physiker mir sagte, ich habe noch nie festgestellt, dass es einen Gott gibt, dann kann ich ihm nur sagen, gratuliere, haben Sie Ihre Physik gut gemacht. Wäre schlecht, wenn Sie einen Gott gefunden hätten. Ja? Aber damit ist natürlich die Frage als eine theologische Frage gar nicht gelöst. Ja? Man muss aber einen anderen Begründungszusammenhang haben. Und viele Debatten sind ziemlich unselig, weil diejenigen, die in diese Debatte steigen, um ihren Punkt zu machen, die Prämissen der Gegenseite schon direkt annehmen und damit zum Scheitern verurteilt sind. Und die philosophischen Kontroversen zeigen Ihnen sehr gut, wo Sie streiten müssen und wo Sie sich bitte zurückhalten. Und deshalb, dass ich auch auf Ihre Frage reagierte, also ich kann nicht darüber urteilen jetzt, ob es also für den Physiker gewisse Zwänge gibt in der Beschreibung der Wirklichkeit, bestimmte Prinzipien anzunehmen. Das ist gar nicht mein Job. Also ich bin nicht tagtäglich im Labor. Aber wenn man mir fragt, was ist vorausgesetzt, um sinnvoll empirische Materialien zu beschreiben, dann werde ich genau das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Okay. Jetzt, ich gebe mal ein Einstieg, damit Sie sehen, wie die Kontroversen gehen. Also die Kontroverse über die Ewigkeit der Welt, dann hat man dann die sogenannten Philosophen, die sagen würde, entschuldige, Aufgabe der Philosophie ist, das physische Sprechen über die Wirklichkeit zu begründen. Das ist das Resultat. Und andere würden sagen, nein, die Aufgabe der Philosophie ist, das theologische Sprechen über die Wirklichkeit zu begründen. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Und die würde dann wie folgt argumentieren. Und jetzt sehen Sie, wie wichtig es ist, diese Unterscheidung Begriff Wirklichkeit. Die würde sagen, ob zwar man, wo es um die Sache selbst geht, bei dem Ding, jetzt introduziere ich einige Begriffe, die nachher in der Universalienstreit eine große Rolle spielen, die werde ich dann auch später näher erläutern. Ob zwar jede Sache natürlich ist, was sie ist. Und von jedwede existierende Sache und somit auch von Universum nicht verneint werden kann, dass sie ist, dass sie tatsächlich ist, kann ich dennoch begrifflich trennen zwischen dem tatsächlichen Sein eines Dinges, zum Beispiel, dass der Mensch ist, und zwischen Mensch und mich fragen, ob dieses Prädikat ist, notwendigerweise vom Mensch ausgesagt werden muss oder nicht. Und so kann ich feststellen, dass von jedwedem empirischen Gegenstand behauptet werden kann, dass er nicht notwendigerweise ist. Das heißt, weil wenn das so wäre, dann könnte ein Physiker, ohne auf die Wirklichkeit zu schauen, feststellen, welche Gegenstände existieren würden und welche nicht. Da sind wir eigentlich eher in dem Bereich der Logik. Nun, Wenn ich in der Tat also mit meinem Denken die Existenz von einer Sache abstrahieren kann, ohne Widerspruch, also ich auch das Universum denken kann, als nicht existierend, also wenn Sie das ein bisschen verwirrend finden, also unseren Globus hat einen gewissen Durchmesser. Ich weiß nicht genau, was ist das, 42.000 oder wie viele Kilometer ist das? X Kilometer.
Durchmesser.
Ja?
Das sind 12.000.
Ah, 12.000, ja. Ich dachte, der um... Also, 12, okay, 12.000 Durchmesser. Es ist zumindest schon logisch nicht dagegen, dass das 14.000 wäre. Und vielleicht ist auch physisch nicht dagegen, dass das 14.000... Es gibt ja also Planeten und Gestirne in aller Größen. Also, so könnte man auch denken, hey, das Universum ist zwar, was es ist, aber es ist nicht begrifflich zwingend anzunehmen, dass es nur so sein kann, wie es ist. Und wenn ich das ist zwar, diese Überlegung ist zwar kontrafaktisch, weil ich dann sage, okay, ich gehe von etwas aus, was tatsächlich nicht der Fall ist, aber auf diese kontrafaktische Folie kann ich sagen, aha, dann muss aber jetzt expliziert werden, weshalb das Universum so ist, wie es ist. Der Physiker würde sich nicht in so eine Sache einlassen, weil der würde sagen, du kannst gar nicht diese Trennung vornehmen zwischen Tatsache und über das Universum denken in abstracto. Aber wenn man zumindest zeigt hier, und das ist wieder eine philosophische Überlegung, dass es also nicht ausgeschlossen ist, also man nicht logisch verneinen kann, dass das Universum nicht wäre. Ja. Aber wenn man das so formuliert hat, dann ist natürlich die Frage, ja, scheiße, das Universum ist, oh, jetzt fehlt mir eigentlich ein Teil, um zu erklären, weshalb es dann ist. Und hier könnte der Theologe einsteigen und sagen, okay, das ist genau, was ich sagen will. Ja? Und die es gibt also, das werden wir nachher, aber ich werde in den weiteren Vorlesungen diese Kontroverse ausführlich erläutern. Hier geht es also um Sprechen über denselben Gegenstand, aber mit ganz anderen begrifflichen Kategorien, die einander auch ausschließen, aber wo der Resultat immer ganz anders ist, sogar widersprüchlich. Nun, wie Sie ja schon gesehen haben, innerhalb einem gewissen Standpunkt kann man natürlich auch debattieren, mit diesem aus dem Nichts, Nichts und worauf das angewendet wird. Das sind Kontroversen, das finde ich nicht interessant. Die sind doch eigentlich alle widerlegt schon. Und da kriegt man das, was er sagte, ja, wie ist es mit der Physik und so. Das ist für uns Philosophen, also bringt nichts. Aber wir müssen uns auf diese grundsätzliche Frage fokussieren, die aber nicht letztendlich beantwortet werden kann. Die Kontroverse ist offen. Ja, ich versuche heute noch immer deutlich zu machen, was eigentlich typische philosophische Kontroverse sind. Okay, das war also die Kontroverse über die Ewigkeit der Welt. Ich werde dann anfangen mit Begriff Wirklichkeit, dann werde ich Ewigkeit der Welt und dann werde ich noch zwei weitere Kontroversen ansprechen, nämlich die über Seele und Körper, also ob der Mensch eine Einheit ist und was jetzt diese Einheit des Menschen bestimmt. Und dann die Frage der Einheit des Universums, also Pluralismus, Monismus. Okay, mein Einstieg wird dabei, ich schaue auf die Uhr, mein Einstieg wird historisch sein und das muss ich sein, weil ich als Philosoph quasi die Fakten folge. Ich, aber ich tue das auch, weil das komplex Philosophie, Theologie, Philosophie, Wissenschaft, Philosophie, Literatur in den verschiedenen Zeitepochen ganz anders gemischt war. Und ich will einen guten Abstand haben, um das beurteilen zu können. Also um zu wissen, was jetzt die Determinanten in diese Debatten sind. Ich will selbst hier nicht involviert sein. Und drittens, zwar gehe ich historisch vor, indem ich historische Debatte beschreibe, aber ich werde systematisch analysieren. Das heißt, ich werde die theoretischen Entscheidungen innerhalb dieser Debatten analysieren und evaluieren. Also ich wäre ein bisschen so wie ein Kommentator, ein Tennismatch. Und ich werde sagen, also wo Fehler gemacht wurden und wie man die besser hätte vermeiden können. Oder was ich großartig finde. Und am Ende der Vorlesung können wir dann sehen, ob das, was wir hier gelernt haben über die Philosophie, ihre Geschichte und ihre Nützlichkeit, inwiefern uns das, also in den Debatten, wo man von uns fordert, Stellung zu beziehen, ob diese uns etwas gelehrt haben. Okay, man kann ja kein Urteil aussprechen, wenn man nicht vorher einen archimedischen Punkt hat. Und deshalb will ich also mit einem Auftakt beginnen. Ein Auftakt, also ich will eine gewisse philosophische Position einnehmen, gerade wo es geht um die Bestimmung Begriff Wirklichkeit. Wir hatten ja schon das ein bisschen besprochen und meine Erfahrung ist, dass das ziemlich lange dauert, bevor man das gut geschnallt hat. Und deshalb will ich das erstmal am Anfang klar machen, wie ich über den Bezug Begriff Wirklichkeit denke. Gleichzeitig ist das auch der Einstieg in die Problematik der Universalienstreit. Und ich nehme dabei ein kleines Werken, ein Werken von Thomas von Aquin, ein Werken, das der Titel trägt, De Ente et Essentia. Jetzt muss ich schauen, wo... Hier. Ein Werken, das also ziemlich leicht zu bekommen ist, weil es bei Reklam herausgegeben ist, eine zweisprachige Ausgabe mit einem guten Index. Ein Werken, das über Begriff Wirklichkeit geht. Ich werde in der nächsten Sitzung den Titel explizieren, weil der vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Das aber geschrieben ist in einer fundamentalen Kontroverse, und zwar die meist fundamentale Kontroverse in der westlichen Philosophie, nämlich wo es geht um die Integration von Aristoteles in der Theologie im 13. und 14. Jahrhundert. Und hier hat man also zwei Bereiche, die eigentlich um die Normierungshoheit gekämpft haben, die Theologie und die Philosophie. Und ich meine, die Religion liefert ja auch Normierungen und Handhaben, um Dinge zu beurteilen. Aber begründet die natürlich ganz anders, als die Wissenschaften das tun. Und die philosophische Leistung von Thomas von Aquin besteht gerade darin, die verschiedenen Hoheiten dieser Bereiche klar zu trennen. Also wenn ich jetzt sage, Theologie, Wissenschaft und nicht Theologie, Philosophie, tue ich das mit Absicht. Weil es ist in der Tat nicht, Aristoteles ist zwar Philosophie, aber das, worum es geht, war eigentlich ein wissenschaftliches Weltbild, nämlich wie über Mensch, wie über Universum gesprochen werden muss. Und die philosophische Leitung eines Thomas von Aquin besteht gerade darin, festzustellen, also welche sprechen für welchen Bereich gilt. Und in diesem Werk, De Ente et Essentia, das ist ein frühes Werk von ihm, legt er ein Fundament, indem er dort spricht über, wie muss man über Dinge sprechen, wie muss man über Begriffe sprechen und wie muss man über den Bezug sprechen. Und wir haben noch einige Minuten. Ich habe versucht, die basale Problematik hier in ein Schema deutlich zu machen. Dieses Wer geht über Seiendes und Wesen. Das sind jetzt ganz große Begriffe und man könnte fast Angst kriegen. Ne? Aber das Werk setzt sich eine ganz einfache Frage. Es sagt, hey, wie verhalten sich diese Begriffe auf den verschiedenen Ebenen? Also wenn wir über Seiendes oder über Wesen sprechen in der extramentalen Wirklichkeit, also ganz unten links Menschen oder Hunde, ja, welche Eigenschaften haben diese Wesenheiten? Und wie Sie ja hier schon sehen können, wenn Sie über die Wesenheiten von Menschen sprechen, es gibt ja mehrere Menschen, insofern auch mehrere Wesenheiten des Menschen. Es gibt mehrere Hunde und so auch mehrere Wesenheiten, jede Wesenheit für einen Hund. Aber sobald man über Wesenheit in einem anderen Medium spricht, jetzt nicht in dem zeiträumlichen Medium, sondern in dem begrifflichen Medium, kriegt diese Wesenheit auf einmal ganz andere Eigenschaften, nämlich Einheit. Also ich habe einen Begriff vom Menschen, einen Begriff, den ich auf alle Menschen anwenden kann. Ein Begriff, der auf eine ganze Vielheit von physisch unterschiedlichen Menschen angewandt werden kann. Ich kann schließlich auch noch über Wesen, nehmen wir mal wieder das Beispiel Mensch sprechen, unabhängig von jedwedem Kontext, ob ich jetzt über Menschen im raumzeitlichen Bereich spreche oder über Mensch als Konzept, sondern nur über Mensch als Mensch. Also was ist immer mitgegeben, in welchem Medium Mensch sich auch befindet. Nun, ich habe das hier versucht mit drei, das werden wir in der nächsten Woche. Ich werde dann versuchen, vielleicht ein schärferes Foto zu machen. Ich habe das so gemacht, weil ich das hasse immer mit diesen Programmen. Also das ist so ein Getue. Ja, und deshalb habe ich das jetzt so, aber ich werde mich da noch etwas Praktisches überlegen. Aber diese drei Niveaus, also die durch diese etwas breitere Striche unterschieden werden, also unten Dingen, in der Mitte dann Denken und oben Absolut, er versucht in diesem Werk, welche Eigenschaften man Seienden oder welchen Eigenschaften man Wesen zuspricht, abhängig von dem Kontext, worin diese Dinge sich befinden. Und das ist übrigens nicht ohne philosophische Voraussetzungen. Das ist das Letzte, was ich jetzt sage, weil in diese ganz einfache Beschreibung über Begriff Wirklichkeit er implizit Stellung nimmt gegen Augustinus. Und Augustinus hat eigentlich die eher platonische Linie. Aristoteles folgt eher, Thomas folgt eher die aristotelische Linie. Wie das alles zusammenhängt, das werde ich Ihnen in 2 Wochen erklären, weil nächste Woche ist 1. November keine Vorlesung. Aber wie ich gesagt habe, Tutorate. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.